Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 10. November.
So, also ich darf noch mal im großen Ernst sagen, weil einige Zuschauer doch sehr beunruhigt sind. Die sitzen mit Maske vor dem Fernsehgerät und sagen, was treiben die da in Nürnberg? Sind die alle wahnsinnig? Nein, wir sind nicht wahnsinnig. Wir sind geimpft, getestet oder genesen. Manche sogar alles. Ich bin sogar noch geduscht, also 4G. Und wir wissen schon, was wir tun. Macht euch bitte um uns keine Sorgen. Aber viele, viele Zuschauer machen sich eben diese Sorgen.
Da war er plötzlich wieder, der Tommy. Thomas Gottschalk kam wie Kai aus der Kiste ins Netflix-Zeitalter gesprungen. Und er legte unverzüglich die alten Platten wieder auf.
Top, die Wette gilt.
Das hat die Seele der Nation gewärmt. Fast alle Kritiken nach dieser Wetten-das-Jubiläums-Show fielen positiv aus, auch hier im Morning Briefing Podcast. Es wurde vielfach der Lagerfeuer-Moment beschworen. Die Nation war endlich wieder versammelt. Wie früher. Familienübergreifender Friede lag am Samstagabend über dem Land. Gottschalk sei Dank. Vielleicht sehen wir hier auch einen Trend, mediales Cocooning in schwieriger, in kühler Zeit. Das wärmt das Herz und es tut nicht weh. Ein weiteres Indiz, auch diese Show erlebt ein Revival. Und zwar heute.
Deine Lieblingsshow kommt zurück zu Pro7. TV Total ist wieder da.
Sie erinnern sich sicherlich noch, bis 2015 war Stefan Raab mit TV Total bei Pro7 der Quotenbringer und hat zumindest den jüngeren Teil der TV-Nation mit allerlei Schabernack ins Bett gebracht. Meist mit kleinen Pannen, die er bei anderen Sendern entdeckt hatte. Stefan Raab war der Thomas Gottschalk des Privatfernsehens.
So, jetzt haben wir das gesehen bei RTL 2 News. Schauen Sie und hören Sie vor allen Dingen, wie es denn so im Irak offensichtlich mit der Offensive so vor sich geht. Schauen Sie mal.
Aber die britischen Streitkräfte sollen sie nicht auf einen Schlag einnehmen. Aus Angst vor zu vielen Opfern lautet die neue Taktik des Zentralkommandos, Schritt für Schritt vorrücken und die Vororte erobern.
Schritt für Schritt vorrücken, ja, und die...
Tja, ist die Frage, ob man damit heute noch jemanden vom Handy weglocken kann. Wie sieht denn das neue TV-Total aus? Stefan Raab bleibt jedenfalls in der Fernsehrente. Und der neue Mann vor der Kamera, der Kabarettist Sebastian Puff Paff, ja, der heißt wirklich so, erklärt hier mal schnell sein Konzept.
So, Freunde, 2015 ging die Ära TV Total zu Ende. Und seitdem Fernsehen, Internet, soziale Medien, alles komplett außer Kontrolle. Aber damit ist jetzt Schluss, denn TV Total ist zurück. Und zwar mit mir, Onkel Puffy. Und wir sind angetreten, um zu richten, zu bewerten und abzustrafen.
Na, hoffentlich wird diese aufgewärmte Show nicht vom Zuschauer abgestraft. Aber was steckt dahinter, dass zwei altehrwürdige TV-Formate innerhalb einer Woche eine Art Wiederauferstehung feiern? Zeigt sich hier nicht vielleicht doch die nostalgische Sehnsucht der Nation? Überfordert von Digitalisierung, übermüdet vom Klimawandel, belastet von der Polarisierung inmitten der Pandemie. Zurück in die Zukunft, aber bitte ohne Zukunft. Dazu passt vielleicht auch, dass Friedrich Merz gerade wieder auf die Bühne drängt. Irgendwie fühlt sich gerade vieles an wie vor 30 Jahren. Friedrich Merz, damals.
In Bonn glauben die Leute sogar, im Sauerland sagen sich Fuchs und Hase gute Nacht.
Schlaf gut, Friedrich. Und mach das Licht aus.
Das Sauerland will CDU. Das ist kein Vorurteil. Ich zähle auf Sie.
Und Friedrich Merz, heute, man könnte sagen, ganz der Alte.
Und damit ist dann auch klar, ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz.
Dabei sollte man doch mit frischem Geist nach vorne blicken. Paul McCartney, der alte Ex-Beatle, er macht es vor. Gerade hat der britische Finanzminister angekündigt, aus seinem Kulturetat 2 Millionen Euro für ein Beatles-Museum in Liverpool locker machen zu wollen. Aber Paul McCartney ist dagegen. Er ist nicht nostalgisch gestimmt, sondern er ist zukunftsversessen. Er sagt, wir haben doch schon zwei dieser Beatles-Museen in Liverpool. Das Geld könnte die Gesellschaft woanders besser investieren. Naja, Fazit. Der Ort, an dem wir alle leben werden, heißt Zukunft. Und er sieht anders aus als das gelbe U-Boot unserer Vergangenheit. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Künstlerin Mia Florentine Weiss tourt mit einer Installation durch die USA mit einem Ambigramm. Love, Hate.
Love, Hate für mich in Amerika ist ein Call to Action für uns alle.
Dazu gleich mehr. Unsere Börsenreporterin in New York und in Frankfurt am Main, Anne Schwedt und Annette Weißbach, sprechen über die Quartalszahlen von Coinbase und von BioNTech, dem Pharmaunternehmen aus Mainz. Apropos Mainz, wir freuen uns für die Stadt, dass dort etwas wahr geworden ist, wovon andere nur träumen. Es erreichte sie ein unerwarteter Geldsegen, der wahrscheinlich alle Schulden davonspülen wird. Und wir staunen heute Morgen. Und zwar staunen wir über Nandy Bushell. Die ist erst 11 Jahre alt, aber schon eine Riesennummer im Musikgeschäft. Echte Amerikaner, wie hier der alte Frank Sinatra, lieben ihr Land über alles. Immer stolz, immer voller Leidenschaft, immer leicht darüber. Zumindest in den Augen von uns Deutschen. Aber Fakt ist auch, es gibt gar nicht ein Amerika. Wer Gesellschaft sagt, will betrügen, Peter Sloterdijk. Es gibt mindestens zwei Amerikas. Das Land ist gespalten. Der große Wüterich Donald Trump, der sich von seinen Fans für seine Märchen feiern lässt, er ist das Symbol dieser Spaltung geworden.
Actually, as you know, they just lost the White House, but it's one of those things. But who knows? Who knows? I may even decide to beat them for a third time, okay?
In diesem Klima will eine deutsche Künstlerin ein Zeichen setzen, die wir hier im Podcast schon häufiger zu Gast hatten. Mia Florentine Weiss. Sie hat eine Kunstinstallation geschaffen, die beides zeigt. Love, also Liebe, aber auch Hate, also den Hass. Alles eine Frage der Perspektive. Die Installation stand ja schon in Berlin am Brandenburger Tor und an vielen anderen Plätzen in der Bundesrepublik. Aber ab heute steht Love Hate auch in Washington, eingeweiht von Senatoren, Kongressabgeordneten. Sigmar Gabriel von der Atlantikbrücke war auch dabei und die deutsche Botschafterin in den USA sowieso. Mia Florentine war als eine der ersten nach dem Ende des Pandemiebanns in die USA geflogen und kurz vor ihrer Abreise habe ich die Künstlerin ins Studio gebeten und mit ihr gesprochen über Liebe und über Hass und warum beides zu unserem Leben gehört, so wie Licht und Schatten und was das wiederum für die Zeit, in der wir leben, bedeutet. Einen schönen guten Morgen, Mia Florentine.
Guten Morgen, Gabor.
Amerika ist ein polarisiertes Land. Liebe und Hass wechseln sich wie in einem Wechselbad der Gefühle dauernd ab. Und jetzt kommst du mit einer Kunstinstallation ins Spiel. Erklär uns das.
Ja, und zwar ist das Ambigramm Love Hate, was in Europa schon in vielen Orten gezeigt wurde. Und zum allerersten Mal wagen wir den transatlantischen Schritt. Und die Skulptur wird als Doppelinstallation in Washington D.C., Farragut Square, also unmittelbar in der Nähe des Weißen Hauses, Black Lives Matter und natürlich dem Herzen Amerikas aufgestellt.
Und der Clou bei diesem Kunstwerk ist, dass jeder darin lesen kann, was er möchte und eben auch das Gegenteil.
Ja, also dieser Perspektivwechsel und die Botschaft, die ja die Skulptur bedeutet in der Form, also eine sehr offene Interpretation. Also jeder kann im Prinzip seine eigenen Assoziationen damit haben, was auch ganz wichtig ist. Und die wird nicht nur eingeweiht, sondern es gibt sogar eine Performance, also einen performativen Akt, wo Menschen auch aufgefordert werden, ihre Wünsche in diesem gespaltenen Amerika an der Skulptur anzubringen.
Wie groß ist die Skulptur? Gib uns ein paar handwerkliche Hinweise. Aus welchem Material?
Das ist Stahl, wie immer bei den Skulpturen im öffentlichen Raum, und 5 Meter in der Länge und fast 3 Meter in der Höhe. Und es war ein ganz schönes Unterfangen, die auch in die USA zu bekommen. Und der letzte Stand, den ich gerade gehört habe, ist, dass sie eventuell sogar geröntgt werden müssen, damit keine Bombe, wie beim trojanischen Pferd, sich im Unterbau befindet sozusagen.
Beim trojanischen Pferd waren es ja nicht Bomben, sondern es waren die Griechen, die nach Troja reingingen. Wie verhält sich das hier in diesem Fall? Der CIA interessiert sich dafür, aber führende Politiker eben auch, richtig?
Genau, wir haben mehrere Delegationen, und zwar werden wir von der Atlantikbrücke begleitet, unter anderem von Sigmar Gabriel, dann das American Council to Germany, da ist John B. Emerson im Komitee, der ja unser Botschafter war in Berlin mit seiner Frau. Und Susan Schäble wird noch mit dabei sein. Und es kommen natürlich viele, viele Prominente und Senatoren und auch geladene Gäste in den USA beziehungsweise eben in Washington. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Das ist nämlich ein sehr besonderes Datum. Das ist the fall of the Berlin Wall. Und das ist jetzt über 30 Jahre her. Und ich glaube, wir haben immer noch genug Brücken und genug Mauern und genug Barrieren. Und es sei denn, sie sind im Kopf oder tatsächlich physisch zu begegnen, diese gilt es runterzureißen. Und da gibt es ja diesen tollen Satz, Mr. Gorbachev, tear down that wall.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Den Ronald Reagan gesagt hat. Und ich glaube, den müssen wir einfach auf der ganzen Welt rausschreien, damit das tatsächlich irgendwann Wirklichkeit wird.
Man sollte ja eine Künstlerin nicht nach ihrer Interpretation des eigenen Werkes fragen, aber ich traue mich dennoch. Was genau willst du uns mit Love Hate sagen? Was ist die zeitgenössische Interpretation für diese Skulptur, für diese Installation?
Take your broken heart and turn it into art.
Ein schöner Satz von dir.
Ich habe ihn gegoogelt und leider hat ihn schon mal eine amerikanische Schauspielerin gebraucht.
Also gegoogelt und dann geklaut.
Aber ich hatte ihn tatsächlich in Anlehnung an ein kleines Poem, was ich mal geschrieben habe, als ich klein war. Und es lautet, I'm art, says my heart, I'm a born idea, and that's why I'm here. Und insofern, glaube ich, können wir uns den Credit teilen, weil das mir schon sehr nahe ist. Und ich glaube, das ist die Quintessenz aus 10 Jahren Love-Hate. Die Welt wird immer spaltungsgeladener, aufgeheizter. Ich habe das Gefühl, wir brauchen gar nicht bis nach Amerika zu gehen oder in den Rest der Welt. Das wäre jetzt, wenn du mich nach noch einem Satz fragen würdest, jetzt der zweite und letzte. Also Indifference is the opposite of love. Also das ist gar keine Option.
Man muss sich entscheiden.
Wir müssen jetzt uns entscheiden. Und Love Hate für mich in Amerika ist ein Call to Action für uns alle.
Aber es zeigt ja in der Widersprüchlichkeit, dass Liebe sich in Hass verwandeln kann, wie auch umgekehrt. Du würdest wahrscheinlich das Umgekehrte empfehlen, aber in Amerika erleben wir gerade wieder, dass sich tatsächlich Zuneigung von Menschen füreinander in Hass verwandelt, eine polarisierte Gesellschaft.
Ja, und nicht nur da, ich glaube, es mit einem Mixer verglichen. Wir haben so viele Themen. Also wir haben das Thema Umwelt, wir haben Kriege, wir haben Hunger, wir haben zwischenmenschliche Beziehungen. Also man kann das auf einen Nenner runterbrechen. Wir haben Beziehungen, der kleinste gemeinsame Nenner ist die Beziehung zum Partner oder vielleicht zum Kind oder innerhalb einer Familie. Wenn da Gewaltbereitschaft herrscht und wir das nicht eindämmen können, wie sollen wir dann in Ebenen, die dann weitergehen, sei es jetzt in den größeren Freundeskreisen, am Arbeitsplatz etc. Wir haben in Berlin gerade eine quasi MeToo 2.0 Debatte. Warum gibt es keine Safe Spaces, also Places of Protection für Frauen? Es werden 63% aller Frauen fühlen sich nicht sicher an ihrem Arbeitsplatz und werden in irgendeiner Form belästigt. Also es gibt so viele Themen, um jetzt nur mal ganz kurz einen fraulichen Exkurs und künstlerischen Exkurs meiner Wahrnehmung da aufzugreifen, dass es einfach so viel zu tun gibt, dass solange das der Fall ist, werde ich nicht aufhören, mit diesem Love-Hate durch die Welt zu ziehen, weil das im Prinzip genau als Ambigramm oder als Beispiel dazu dient, dass wir einen Perspektivwechsel brauchen.
Wobei die kleinste Einheit ja der Mensch im Zwiegespräch mit sich selber ist.
Meinst, ja.
Sind nicht diese beiden doch sehr starken Gefühle in jedem von uns drin? Und es kommt darauf an, das erstmal anzuerkennen und dann vielleicht auch in den Griff zu bekommen?
Wahrscheinlich. Und ich glaube, das fällt auch enorm schwer, weil dazu musst du ja auch kritikbereit sein. Dazu musst du ja auch erstmal in deine dunkelsten Ecken vielleicht vordringen, um zu schauen, was dann hervorgetan wird. Und ich glaube, meine Botschaft ist, jeder kommt von irgendwo her und jeder hat einen Rucksack auf. Das heißt, wenn wir es schaffen, das Trauma zum Traum zu machen und das jeder für sich, dann sind wir bei dem, was du gerade angesprochen hast.
Denn du könntest es dir ja auch leichter machen und wärst dann eine Love, Peace and Happiness Artistin, wenn du nur Love in deine Träume und in deine Skulptur eingebaut hättest. Aber du hast ja auch das böse Wort Hate untergebracht.
Es ist ja die Weiterentwicklung auch, würde ich mal sagen, von Robert Indiana, diesem ganz ikonischen L-O-V-E, was es eben seit den 60ern auch an vielen Orten der Welt gibt, was eine Antwort war auf den Vietnamkrieg und das ganze Thema Krieg in Amerika zur damaligen Zeit. Und da, glaube ich, war nicht bewusst, dass eben Liebe und Hass so untrennbar zusammenhängen kann, und es wurde auch nicht so thematisiert. Und das ist ja das Tolle an dieser offenen Gesellschaft, und das ist für mich auch Demokratieverständnis und Meinungsfreiheit. Also Love, Hate geht nur zusammen. Licht und Schatten geht auch nur zusammen. In irgendeiner Form gehören Krankheit und Schmerz zusammen wie das Leben. Das ist ein einfach geschlossener Kreislauf. Den können wir sowieso nicht durchbrechen. Das heißt, wir müssen ihn nur annehmen und dann können wir uns weiterentwickeln. Und das ist auch sowas, was ich mir von Amerika jetzt wünsche, nämlich dieses Wachbleiben. Also ich persönlich versuche alles, was ich tue, unter diesem Deckmantel I wanna be awake. Ich möchte nicht irgendwie rückständig sein. Ich möchte nicht weiter Fleisch essen. Ich möchte nicht irgendwie weiter an diesem Zustand verharren, wo ich mal vor 10 Jahren war. Und das kann nämlich auch Perspektivwechsel bedeuten.
Wie kommt Michelle Obama da ins Spiel? Sie scheint sich für das Kunstwerk zu interessieren.
Ja, der Ursprungsappell an mich war, ich wurde eingeladen zum Nantucket Art Festival oder Nantucket Project, wie es heißt. Es findet jährlich im September in Nantucket auf Nantucket Island statt. In diesem Sommer war das Motto Love, und das sollte von Michelle Obama inauguriert werden. Und ich hatte auch schon ihr Buch Becoming und habe einen tollen Satz, den ich sehr liebe, von ihr ja quasi aufgesogen: If they go low, we go high.
That when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. No, our motto is, when they go low, we go high.
Und habe mich wahnsinnig drauf gefreut. Und dann ist mir tatsächlich auch ein Covid-Thema passiert, wie vielen, vielen anderen, was ja auch nochmal mit meiner Branche auch zu tun hat. Und das wurde abgesagt und verschoben. Und deswegen hoffe ich, werde ich dir dann nächstes Jahr von Nantucket und Michelle Obama berichten können. Ich will auf jeden Fall ein Foto mit dir.
Das verstehe ich. Mia, ich glaube, dann haben wir es einmal umrundet. Wir haben verstanden, was die Skulptur bedeuten kann, wenn man sie für sich annimmt. Und wir haben verstanden, dass du in Amerika damit auf Tournee gehen wirst.
Passt ja, oder? Also Roadshow through the USA, Love across the USA. Ich kann mir eigentlich keinen besseren Kontinent dafür vorstellen, der von Hippies, von Love, aber eben auch von War, Make Love Not War, geprägt ist. Und ich bin ja der Meinung, dass Kunst im öffentlichen Raum der einzige Motor ist, der alle Menschen erreichen kann. Und Art is system relevant. Also ohne Kunst würden wir verarmen.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.
Satz, dass Kunstsystem relevant ist, den wird keiner unserer Pioneers je vergessen, denn den Satz hast du mit deinem eigenen Blut auf ein Kunstwerk, auf ein Blatt Papier geschrieben, und das hängt bei uns im Büro in dem anderen Studio.
Ich hoffe, dass es ein gutes Mantra ist für alle.
Ich denke, der Satz ist richtig und auch wichtig. Vielen Dank, Mia Florentine.
Danke.
Wenn Mia Florentine wieder zurück ist aus Washington, dann wird sie an Bord der Pioneer One sein. Und sie wird uns im Januar erzählen, was sie erlebt hat und was Love Hate für sie bedeutet. Und wenn sie bei diesem Abend zur Gegenwartskunst einer außergewöhnlichen Künstlerin dabei sein möchten, dann informiere ich sie rechtzeitig, zum Jahresbeginn.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger heute ganz genau auf den Autovermieter Hertz und auf die neue Aktie am Markt, auf Coinbase. Mehr dazu weiß wie immer meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Während der Pandemie musste ja der Autovermieter Hertz Insolvenz anmelden. Jetzt ist er wieder voll da und gestern an die Börse gegangen. Aber es war ja kein gewöhnlicher Börsengang, oder Anne?
Nee, die Hertz-Aktien werden nämlich schon seit vergangenem Jahr auf dem Over-the-Counter-Markt gehandelt. Das war der Versuch von Hertz, Geld einzunehmen, nachdem die Firma im Mai 2020 bankrott anmelden musste. Das Konzept ging auch auf und die Firma konnte sich gut von der Pandemie erholen. Die Ankündigung, 100.000 Teslas mit in die Flotte aufzunehmen, hat kürzlich auch noch für weitere Euphorie gesorgt. Der Börsengang gestern an der Nasdaq war also keine klassische IPO, sondern ein sogenannter Uplist. Das heißt, bestehende Investoren aus dem Over-the-Counter-Markt haben hier ihre Aktien zum Verkauf angeboten. Hertz selbst nimmt damit kein Geld ein. Im Gegenteil, die Firma will auf diese Art sogar mehr als 10 Millionen Anteile zurückkaufen. Der Börsengang selbst verlief aber nicht so gut. Die Aktie schloss mit fast 10% im Minus und der anvisierte Ausgabepreis wurde nicht erreicht. Das liegt daran, dass dank Elon Musk derzeit Verwirrung darüber herrscht, ob der Deal mit Tesla überhaupt zustande kommt.
Die Handelsplattform für Kryptowährung heißt Coinbase, ein Neuling am Markt, und gestern gab's ja nach dem Börsenschluss Zahlen. Aber Anne, erzähl uns, wie läuft es wirklich für den Newcomer, der ja mit großen Vorschusslorbeeren gestartet war?
Nicht so gut, Gabor. Coinbase konnte im dritten Quartal einen Umsatz von 1,2 Milliarden Dollar verbuchen. Das ist zwar viermal so viel wie noch vor einem Jahr, aber trotzdem ein Rückgang von rund 40% im Vergleich zum vorhergehenden Quartal. Analysten hatten damit weitaus mehr gerechnet und auch die Anleger hier waren super enttäuscht. Die Aktie fiel deshalb nachbörslich um rund 15%. Jetzt könnte man sich fragen, die Kryptomärkte verzeichnen eigentlich ja neue Rekorde und generell scheint das Interesse an Kryptowährungen ja zu steigen. Warum jetzt also diese schlechten Quartalszahlen? Coinbase schiebt es darauf, dass über den Sommer einfach nicht so viel gehandelt wurde. Ich sehe da ehrlich gesagt aber einen anderen Grund. Coinbase hat meines Erachtens noch nicht seine Nische gefunden und ist auch noch in der Phase, in der viel ausprobiert wird. Unter den Kryptoanlegern gibt es auf der einen Seite die Zocker, die wollen schnelles Geld machen, investieren in kleine Coins und versuchen dann auch relativ schnell wieder zu verkaufen. Für diese Art von Trading ist Coinbase einfach nicht ausgelegt, weil es gibt Verzögerungen beim Ausführen der Trades, die Gebühren sind zu hoch fürs Daytrading und Coinbase führt diese kleinen Coins meist erst dann ein, wenn der Hype schon vorbei ist. Bestes Beispiel Shiba Inu Coin. Solche Trader gehen dann also lieber zu richtigen Trading-Plattformen wie zum Beispiel Binance, bei denen gibt es dann auch erweiterte Trading-Funktionen. Und dann gibt es noch die Buy-and-Hold-Investoren, die decken sich mit Krypto ein, wenn es billig ist, verkaufen dann aber nicht mehr. Wenn die Geld brauchen, beleihen sie ihre Anteile, verkaufen die aber nicht mehr. Diese Anleger wollen dann aber auch Zinsen für ihre Coins. Coinbase hat bereits Versuche in diese Richtung angestellt, aber die waren bisher noch nicht erfolgreich. Diese Art von Anlegern geht dann also lieber zu Plattformen wie zum Beispiel BlockFi. Bisher war Coinbase also eher bei den kompletten Krypto-Newcomern beliebt, weil man dort einfach super einfach Bitcoin und andere Coins kaufen und verkaufen kann. Diese Basic-Funktion bieten inzwischen aber auch schon andere Plattformen, wie zum Beispiel PayPal. Also Coinbase muss dann noch seinen Platz auf dem Markt finden und solche schwachen Quartale sind auf dem Weg dahin einfach nicht zu vermeiden.
Vielen Dank, Anne, für diesen Einblick. Wir gehen damit direkt weiter zu unserer Kollegin und Börsenexpertin in Frankfurt, zu Annette Weißbach. Einen wunderschönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
BioNTech hat gestern seine Quartalszahlen veröffentlicht. Die sehen gut aus und trotzdem hat die Aktie nicht wirklich positiv darauf reagiert. Was, bitteschön, Annette, ist mit den Anlegern los?
Ja, bei BioNTech läuft es ehrlich gesagt vom Geschäft her super, aber der Aktienkurs, der bildet das so nicht ab. Man kann natürlich sagen, dass vielleicht Anfang August, als die Höchststände da gewesen sind, noch sehr viel mehr Fantasie im Markt gewesen ist und vielleicht auch mehr Sorgen, was denn den Corona-Ausblick anbelangt. Jetzt haben wir Nachrichten von Pfizer, dass es vielleicht ein Medikament gegen die Krankheit geben könnte. Und das könnte natürlich bedeuten, dass zukünftig weniger Impfstoff benötigt wird. Da sagt allerdings der CEO von BioNTech, nein, das glaubt er nicht. Impfstoff wird weiterhin benötigt. Also das spielt die Börse allerdings anders. Manche Analysten sagen, sie hätten noch mehr erwartet. Deswegen jetzt die enttäuschende Reaktion von BioNTech.
Vielen Dank, Annette. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis morgen früh.
Tschüss, Gabor. Danke dir auch einen schönen Tag.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass BioNTech der Stadt Mainz jetzt eine ordentliche Finanzspritze verschafft hat. Gerade eben habe ich noch mit meiner Kollegin Annette Weisbach über die gute Bilanz von BioNTech gesprochen. Und die hat ja nicht nur positive Auswirkungen auf die Unternehmen. Die ignoranten Investoren lassen wir jetzt mal weg, sondern auch auf die Stadt Mainz. Denn die hat durch die Gewerbesteuern unerwartet ein dickes Plus in der Haushaltskasse hinterlassen. Statt eines Haushaltsminus von 36 Millionen Euro kam jetzt allein die Gewerbesteuer auf ein Plus von 1,90 Milliarden Euro. Ein echter Booster für den Mainzer Haushalt. Der SPD-Oberbürgermeister kann sein Glück kaum fassen. Das Geld soll jetzt klug eingesetzt werden, sagt er. Hoffentlich. Schulden abbauen steht ganz oben auf seiner Liste. Aber an die Zukunft wird auch gedacht. Der Bürgermeister möchte einen der weltweit führenden Standorte für Biotech-Unternehmen in Mainz entstehen lassen. 1 Milliarde will die Stadt dafür in den nächsten 10 Jahren investieren. Der Haushalt, sagt der Bürgermeister, hat noch nie so viel Spaß gemacht. Das glauben wir ihm und wünschen der Stadt eine glückliche Hand bei dieser großen Investition.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass sich gestandene Rockgrößen von einem kleinen Mädchen die Butter vom Brot nehmen lassen. Die 11-jährige Nandy Bushell aus Ipswich im Westen Englands ist schon seit einiger Zeit, muss man sagen, in den sozialen Medien für ihre beeindruckenden Drum-Solos bekannt. Sie ist so bekannt, dass ihr mittlerweile auch schon einige Stars der Szene Respekt zollen und immer mal wieder zu Battles, zu einem kleinen Drum-Gefecht gegen die kleine große Schlagzeugerin antreten. Dave Grohl zum Beispiel, ehemals Nirvana und jetzt von den Foo Fighters, hat schon die Drumsticks im Wettbewerb gegen Nandy fliegen lassen und naja, jetzt hat eine weitere Legende aus dem Rock-Zirkus sich aus der Deckung gewagt und ist gegen das Mädchen angetreten.
Hey guys, I just jammed with the legendary drummer from Queen, the amazing and one and only Roger Taylor. And I had so much fun. Check this out.
Der Queen-Schlagzeuger Roger Taylor traf Nandy in einem Studio. Zwei Schlagzeuge waren aufgebaut und dann ging es los. Und Roger Taylor legte nach. So geht es ein paar Mal hin und her und dann erklärt sich Roger Taylor geschlagen. I give up, sagt er, applaudiert Nandy und sie bedankt sich artig.
Thank you so much, Mr. Taylor. It was such an honor getting to jam with you. Peace and respect.
Da reift also ein großes Talent heran. Das übrigens von Lenny Kravitz vor 3 Jahren erstmals auf die große Bühne geholt wurde. Denn der kannte Nandy von YouTube und lud die damals erst 8-Jährige ein, bei seinem Tourauftritt in London mit ihm zusammen einen Song zu performen. Vielen Dank also an den Talentscout Lenny Kravitz für diese Entdeckung, von der wir sicher noch sehr viel hören werden. Und vielleicht spielt sie ja später sogar mit in seiner Band. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.